Also ich glaube, das ist so eine meiner Stärken, dass ich sehr flexibel bin. Und um auf deine Frage zurückzukommen, so ja, ich bin kein Greentech-Unternehmer. Ich war auch kein Steuerberater oder Umsatzsteuerexperte oder Immobilienfachmann oder Druckkostenoptimier, was auch immer, ja. Aber was ich grundsätzlich bin, ich bin eben flexibel, ich bin lernbereit. Und ich glaube, das ist für jeden da draußen, ich glaube, du predigst das ja auch immer in deinem Podcast, ja. Man muss lernen, man muss sich weiterentwickeln. Also du bist ja selber das beste Beispiel dafür sozusagen. Man darf nicht stehen bleiben. Und was, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig ist, ist, ich finde es mittlerweile, oder ich habe, glaube ich, mittlerweile verstanden, dass es ein Riesenvorteil ist, eigentlich in einer Branche nicht auszukennen. Ist jetzt in meinem Fall super leicht, weil ich mich eigentlich nirgends auskenne sozusagen, ja. Also überall, wo ich reingehe, bin ich automatisch sozusagen ein Greenhorn und habe keine Ahnung.
Christoph Progress war der erste Gast von Little Talks. Das war das erste Gespräch, das ich führen durfte. Und mittlerweile ist es das fünfte Gespräch. Auch jetzt gibt es wieder ein Update rund um Mission Solar. Das war auch ein Thema beim letzten Podcast. Das war die Folge 197. Und Christoph hat mich immer fasziniert, denn wenn man einfach mal die alten Folgen anhört, angefangen von Druckkostenoptimierung bis hin zu Umsatzsteuervoranmeldungen für Online-Händler bis hin zu Corona-Masken, Desinfektionsmittel, Hygienemittel. Also bei Christoph war wirklich alles dabei, auch Immobilien. Also er ist einfach ein Tausendsasser, hat immer sehr, sehr viel probiert und seine größte Stärke ist einfach die Flexibilität. Er hat auch einige Ratschläge, warum es auch ein Vorteil ist, wenn man sich in gewissen Bereichen gar nicht auskennt. Und es ist wieder ein inspirierendes und spannendes Gespräch mit Christoph rund um PV-Anlagen, Mission Solar, die Zukunft, intelligente PV-Anlagen, Unternehmertum und vieles mehr. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Christoph Progress. Was gibt's Neues?
Ja, es gibt viel Neues, seitdem wir gesprochen haben, Robert. Wir als Firma Mission Solar haben uns weiterentwickelt. Der Markt hat sich weiterentwickelt. Also es hat sich sehr, sehr viel getan eigentlich in den letzten, ja, ich weiß gar nicht, wann haben wir gesprochen, das letzte Mal? Vor einem Jahr?
2 Jahren.
Eineinhalb? 2 Jahren? Okay, ja, es ist die Zeit verrinnt. Damals war es ja noch so, dass wir gesagt haben, hey, wir bauen Photovoltaikanlagen innerhalb von 6 Wochen. Das war unser Claim und das war auch das, was vom Markt gefordert worden ist damals, weil da wollte ja jeder, wenn man sich zurückerinnert, Corona, Ukraine-Krise, all diese Themen haben gerade so aufgehört bzw. angefangen. Und das war natürlich gerade die Zeit, wo die Strompreise durch die Decke gegangen sind. Und da wollte jeder eine PV-Anlage haben. Ja, da, also ganz klar, ich möchte meinen Strom selbst produzieren, koste es, was es wolle, unter Anführungszeichen. Und da ist natürlich die Geschwindigkeit ein Riesenvorteil gewesen. Mittlerweile hat sich der Markt doch ziemlich gedreht. Also von einem, sage ich mal, ja, Angebotsmarkt zu einem, oder umgekehrt von einem Nachfragemarkt zu einem Angebotsmarkt eigentlich. Sprich, dass grundsätzlich das Interesse eigentlich etwas zurückgegangen ist. Der Markt ist etwas zurückgegangen. Das, ja, kann man sagen, entgegen vieler Behauptungen, dass immer wieder neue Rekorde, sage ich mal, gerissen werden beim Photovoltaikausbau. Das mag schon irgendwie stimmen, aber gleichzeitig ist es einfach so, dass Leute, dadurch, dass die Strompreise natürlich gesunken sind, einfach weniger Anreize bekommen haben, so richtig diesen, ja, mit Nachdruck sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Ja, das haben auch wir gespürt. Also wir haben auch, bei uns war das so Rollercoaster-mäßig. Also es gab Zeiten, wo super Nachfrage war, es gab Zeiten, wo schlechte Nachfrage war. Dann ist natürlich auch politisch, hat sich einiges geändert. Wir wissen, oder ihr habt es vielleicht alle mitbekommen, die Förderungen, nicht nur für Photovoltaikanlagen, auch für viele andere Sanierungs- und energetische Maßnahmen sind einfach mal gestrichen worden. Also die Politik war da sehr, ja, sage ich mal, unvernünftig, weil sie einfach Dinge gestrichen hat, ohne, sage ich mal, irgendwie eine Planbarkeit mitzugeben. Und insofern hat sich eben der Markt dahingehend geändert, dass eben dieser Claim, wir machen es in 6 Wochen, gar nicht mehr relevant war und gar nicht mehr zieht. Das war uns eigentlich von Beginn an klar. Und mittlerweile ist es so, dass wir sagen, okay, wir als Firma, als Mission Solar, bauen nicht nur klassische Photovoltaikanlagen, beziehungsweise eigentlich gar keine klassischen Photovoltaikanlagen, sondern wir bauen intelligente Photovoltaikanlagen und haben sozusagen diesen Claim dahingehend geändert, dass wir gesagt haben, okay, es geht darum, die maximale Menge an Eigenverbrauch im Gebäude, also das, was produziert wird, möglichst im eigenen Gebäude zu verbrauchen. Und dafür müssen aber sowohl Verbraucher als auch Produzent miteinander kommunizieren können, weil sonst ist es rein ein Zufallsprodukt, wann der Verbraucher einschaltet und wann der Verbraucher sozusagen verbraucht, ja, also die Wärmepumpe, das E-Auto und ähnliches. Und wann natürlich dann der Produzent produziert. Und dieses Zusammenspiel führt eben dazu, dass am Ende des Tages mehr Strom im eigenen Haus verbraucht wird und damit sich der Nutzer natürlich auch mehr Geld spart.
Ist die Nachfrage erst gesunken, als es neue Gesetze gegeben hat, beziehungsweise als die Förderungen nicht mehr da waren, oder war schon vorher weniger Nachfrage vorhanden?
Ja, ich glaube, es war so eben dieses Zusammenspiel aus der einen Seite, dass eben die Strompreise dann doch wieder von diesen exorbitant hohen Beträgen, also wenn man sich zurückerinnert, da waren wir teilweise bei 50, 60 Cent die Kilowattstunde, das waren ja wirklich Wahnsinnspreise, ja. Die sind Gott sei Dank auch wieder zurückgegangen, aber definitiv nicht von zu dem Niveau von vor Corona, also sie sind definitiv auch noch hoch geblieben, vor allem, weil ja auch Netzgebühren und Steuern und Abgaben auch sehr hoch sind und auch immer noch steigen. Und gleichzeitig eben wurden die Förderungen dann gestrichen, faktisch von einem Tag auf den anderen. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel, das hat so ein bisschen an Frust bei den Leuten ausgelöst. So auf der einen Seite, jetzt haben sie nicht mehr den Stress und jetzt gibt es keine Förderungen mehr, ist eigentlich für die Amortisation einer PV-Anlage faktisch irrelevant, ob es Förderungen gibt oder nicht. Ja, dann ist die Amortisation ein Jahr länger, spielt überhaupt keine Rolle. Aber für die Leute ist es natürlich so im Kopf, ja, zuerst hat die Regierung Geld gegeben, jetzt geben sie es nimmer. Was heißt denn das? Heißt das, dass die eigentlich nimmer das Ganze fördern wollen und dass sie gar nicht mehr wollen, dass die APV-Anlage macht? Oder so, jetzt erst recht mache ich es nicht. Also das ist, glaube ich, oft so eine Grundstimmung, die dann vorherrscht bei den Leuten. Und leider muss man auch einfach generell sagen, ist bei vielen Menschen, gibt es einfach so eine, ja, ich glaube, Lethargie nennt man das, ein sozusagen sich von, ja, aus dieser eigenen Komfortzone bewegen und Entscheidungen treffen. Das ist natürlich für viele Leute sehr schwierig. Und gerade bei einer Photovoltaikanlage ist es ja doch so, dass der Strom ja eben aus der Steckdose kommt, auch wenn man sich eben nicht bewegt und nichts macht, ja. Man zahlt zwar dann die Rechnung dafür, aber es ist nicht dunkel im Haus. Und da ist es dann einfach so, dass man, glaube ich, genau gegen diesen inneren Schweinehund bei den Leuten oft mal ankämpfen muss, eben mit Förderungen oder mit anderen Anreizen, um sie dazu zu bewegen, zu sagen, hey, komm, es ist was Sinnvolles, du weißt ja, dass es was Sinnvolles ist, mach doch jetzt einfach diesen Schritt.
Wie hoch ist derzeit der wirtschaftliche Nutzen für die Kunden und Kundinnen von euch?
Also, da kann ich da ganz ein konkretes Beispiel geben. Wir wissen, dass in Tirol, oder das sind allgemeine Daten, dass der Durchschnittshaushalt in Tirol ungefähr 5.800 Euro im Jahr, also klassisch 3-4-Personen-Haushalt, Einfamilienhaus etc., gibt 5.800 Euro im Jahr für Energie aus. Was heißt jetzt Energie? Energie heißt Strom natürlich, das ihr im Haus braucht, dann Heizen, Warmwasseraufbereitung und Mobilität, also mein Auto sozusagen. Diese vier Faktoren in Summe sind eben im Schnitt 5.800 Euro im Jahr. Und wenn da jeder für sich selber mal nachrechnet, das ist gar nicht einmal so weit weg hergegriffen sozusagen, sondern geht es auch teilweise wirklich noch sehr, sehr viel weiter rauf. Und was wir machen ist, dass wir durch unser System eben Photovoltaikanlage, Wärmepumpe, also wir installieren auch mittlerweile Wärmepumpen und eben verbinden diese mit der PV-Anlage, eben dann vielleicht auch das E-Auto, also die Wallbox für das E-Auto als Ladestation. Also all diese Faktoren des Energieverbrauchs elektrifizieren wir und verbinden sie mit dem Produzenten der PV-Anlage und steuern diese intelligent. Und das führt dazu, dass du, und da haben wir wirklich reale Beispiele, das ist also nicht nur Theorie, dir bis zu 90% dieser Kosten sparen kannst. Ja? Jetzt gebe ich die Frage zurück, Robert, lohnt sich das Ganze, wenn ich statt 5.800 vielleicht nur noch 580 Euro im Jahr zahle und mir irgendwelche 4.500 Euro im Jahr sparen kann? Was kann ich mit 4.500 Euro machen?
Ja, ja. Auf jeden Fall.
Neben dem, dass ich ja auch für die Umwelt und grundsätzlich was Positives damit mache, ja, und mein Haus sozusagen auf Vordermann bringe.
Wie leicht ist es, zu kopieren, dass man eine smarte PV-Anlage baut, weil das ist ja dann die nächste Frage, oder? Vorher war ja quasi euer Alleinstellungsmerkmal PV-Anlagen innerhalb von 6 Wochen nach der Auftragserteilung. Und jetzt sind es die intelligenten PV-Anlagen. Und das ist ja sehr offensichtlich, dass auch Mitbewerber auf eure Webseite schauen können und sagen können, okay, die machen intelligente PV-Anlagen, das scheint zu funktionieren, dann machen wir das auch. Wie leicht kann man sowas kopieren und was kommt eigentlich danach? Was kommt nach der intelligenten PV-Anlage?
Das ist eine sehr gute Frage, Robert. Ja, absolut. Also man kann das Ganze kopieren. Also wir haben weder die Intelligenz dieser PV-Anlagen erfunden, noch waren wir die Ersten, die das sozusagen in den Markt gebracht haben, noch werden wir die Letzten sein sozusagen, die das vertreiben und anbieten. Also es gibt immer mehr Hersteller. Wenn man so auf die große Messe, einmal im Jahr gibt es in München die Intersolar, das ist so die Welt oder eine der weltgrößten Messen für die Photovoltaikbranche. Da dreht sich alles nur um Intelligenz, um natürlich KI als Buzzword jetzt mittlerweile, um Regelenergie, um wirklich dieses ganze Steuern von Verbrauchern auf Basis von Verbrauchsdaten, Wetterdaten etc. etc. Ja. Und alle Hersteller und damit natürlich auch die Installateure springen so Stück für Stück auf diesen Zug auf. Ja. Das heißt, in der Zukunft wird eigentlich jede PV-Anlage in irgendeiner Weise intelligent sein. Ja. Dann muss man natürlich unterscheiden, was bedeutet jetzt Intelligenz ganz genau? Ja, ist Intelligenz nur, dass ich überschüssigen Strom vielleicht in einen Heizstab stecken kann und damit mein Warmwasser aufbereiten kann? Ja, dass diese Art von Intelligenz, die gibt schon sehr, sehr lange. Ja, oder ist Intelligenz wirklich ein prognosebasiertes System, was sozusagen wirklich Entscheidungen und Simulationen, also über auf Basis einer Simulation Entscheidungen trifft? Ja, da sind dann die feinen Unterschiede, die aber vielleicht für den Kunden auch gar nicht mehr so sehr im Mittelpunkt dann liegen. Also ja, um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube schon, dass immer mehr Anbieter auf diesen Zug aufspringen werden. Ja, und wir als Firma müssen dann wieder eben genau diesen nächsten Schritt tätigen, ja, also in diese nächste Phase kommen, um wieder sozusagen einen USP zu haben. Und den Schritt haben wir jetzt tatsächlich mittlerweile schon gemacht. Also vor ungefähr einem Monat ist es jetzt her, haben wir offiziell den Bereich Wärmepumpe bei uns gelauncht. Das heißt, wir haben Installateure angestellt. Neben Elektriker für die Photovoltaikanlage haben wir jetzt wirklich eigene Installateure, die sich auch darum kümmern, eine Wärmepumpe komplett im Komplettpaket mit Puffer, mit allem drum und dran, Hydraulik, alles, was benötigt wird, komplett zu installieren. Und dieser USP ist dann wieder sozusagen der nächste Evolutionsschritt, dass der Kunde bei uns sozusagen sowohl die PV-Anlage als auch die Wärmepumpe aus einer Hand bekommt und natürlich auch diese Verbindung zwischen PV-Anlage und Wärmepumpe damit von uns als Anbieter kommt. Weil das ist etwas, was jetzt vielleicht dann wieder der klassische Photovoltaikanbieter nicht macht, weil er sagt, ja, du, puh, Wärmepumpe kenne ich mir gar nicht aus, wie soll ich die verbinden? Und umgekehrt, der Wärmepumpeninstallateur, der wird sagen, was Photovoltaikanlage, lass mich in Ruhe, ich montiere die Wärmepumpe. Ja, und du brauchst dann wieder jemanden Dritten, ja, und ich glaube, wir alle wissen, wie schwierig das dann ist, der das miteinander verbindet und vielleicht auch irgendwie die Verantwortung dafür übernimmt, wenn es eben nicht funktioniert. Und das bekommt der Kunde bei uns dann aus einer Hand. Das heißt, wir gehen immer mehr diesen Schritt in Richtung Full-Service-Anbieter sozusagen, der eben nicht nur die Förderungen als Full-Service abwickelt und die ganze Bürokratie, sondern mehr und mehr von diesen Gewerken, die da eben notwendig sind, um dieses Ziel 90% Energiereduktion und Kostenreduktion zu erreichen.
Und was würde nachher kommen? Jetzt haben wir PV-Anlagen und Wärmepumpen. Was ist dann der nächste Schritt?
Der nächste Schritt ist natürlich jetzt nur eine Vision. Aber tatsächlich ist es so, wir haben natürlich so ein Vision Board bei uns in der Firma und wir haben mal drüber geredet, weiß nicht, sagt dir dieser Begriff zum Beispiel Klimaaktivstandard, sagt dir das was? So Gebäude haben so einen Klimaaktivstandard.
Nicht. Bitte, klär mich auf.
Na, hast du, okay. Egal. Es gibt einfach allgemein sozusagen gewisse Standards für Gebäude, ja, so Gütesiegel. Nehmen wir ein anderes Beispiel, das AMA-Gütesiegel. Das sagt dir was, nehme ich an, oder?
Ja.
Das sagt wahrscheinlich sehr vielen Leuten was, ja. Ist ja auch nichts anderes als ein Qualitätskriterium sozusagen, was für Bio und gesunde Ernährung etc. bla bla steht, ja. Und genau in diesem ähnlichen Prinzip, ja, wollen wir irgendwie es schaffen, dass Mission Solar auch für als Qualitätskriterium für moderne, sanierte, energieeffiziente Gebäude steht. Das heißt, es gibt irgendwann eine Art Mission-Solar-Gebäude. Und was ist ein Mission-Solar-Gebäude? Naja, das ist ein Gebäude, in dem ich de facto gar keine fossilen Brennstoffe mehr brauche, mal ganz grundsätzlich, ja, in denen ich niedrigste, möglichst niedrige Betriebskosten habe, ja, und da, wo natürlich alles miteinander sinnvoll vernetzt ist. Und da rede ich jetzt nicht von Smart Home, ja, also die Jalousien gehen auf Sprachbefehl runter und dieses und jenes, das ist nicht der Faktor und nicht unser Fokus, sondern der Fokus ist wirklich das Thema Energieverbrauch, Energieeffizienz. Und da gehört natürlich die PV-Anlage dazu, die Wärmepumpe, aber da gehört auch natürlich solche Themen dazu wie das Haus richtig dämmen, die Fenster und die Türe sozusagen tauschen. Also all diese Maßnahmen, die man sich so im weitesten Sinne vorstellt, die notwendig sind, damit ich mein Haus sozusagen auf den nächsten Level hebe. Und es ist ja meistens so bei den Leuten, dass sie diese Dinge, diese ganzen Sanierungsmaßnahmen, wenn man die jetzt so zusammenfasst, die passieren ja nicht alle gleichzeitig. Ja? Also du kaufst dann gleichzeitig die PV-Anlage, Wärmepumpe, E-Auto und dann tust du nur dämmen und dies und jenes. Ich meine, schön, wer es kann, ja, aber das ist natürlich auch sehr, sehr teuer. Das heißt, du machst es irgendwie in Etappen. Aber das Schöne ist, wenn du dich sozusagen von Beginn weg für eines unserer Systeme entscheidest, ob jetzt Wärmepumpe, PV-Anlage, vielleicht dann auch irgendwann die Dämmung oder die Fenster, ja, weißt du immer schon, okay, ähnlich wie beim iPhone, bei Apple sozusagen, du hast so eine Art Lock-in-Effekt. Du weißt einfach, super, wenn jetzt dann das nächste kommt, das ist perfekt kompatibel sozusagen mit diesem System und ich kann so stückchenweise mich sozusagen meinem Endziel der Energieeffizienz meines gesamten Gebäudes annähern. Ich glaube, das ist die Idee der Zukunft.
Wie viele PV-Anlagenanbieter gibt es denn eigentlich? Weil mir kommt halt vor, vorher hat es halt niemanden gegeben, der was rein auf PV-Anlagen spezialisiert war. Dann sind immer mehr gekommen. Wie viel gibt es jetzt da eigentlich wirklich, die was wirklich rein auf PV-Anlagen spezialisiert sind?
Das weiß ich nicht, aber es gibt mittlerweile wieder weniger. Also es gab sozusagen eben in dieser Boomphase vor 3 Jahren, gab es ganz, ganz viele, die sind alle aus dem Boden geschossen. Und dann, wo jetzt die Nachfrage zurückgegangen ist, was ist passiert? Der klassische Elektriker, ja, der hat sich vielleicht wieder besonnen auf seine anderen Themen, sagt, ja, jetzt mache ich Tellerumbau und Hauselektrik und all diese Themen, ja. Und man bietet gar keine PV-Anlagen mehr an. Und solche, sage ich mal, spezialisierten Anbieter, wie wir es sind, haben sich entweder manche dann wirklich auf gewerbliche Anlagen fokussiert. Also da gibt es durchaus einige Anbieter. Das ist jetzt nicht unser Fokus zum Beispiel. Und im Bereich Einfamilienhäuser würde ich jetzt mal sagen, so jetzt zum Beispiel gerade jetzt im Raum Tirol gibt es vielleicht 4, 5 nennenswerte Anbieter plus halt eben der lokale Elektriker, der es natürlich hin und wieder macht, aber jetzt gar nicht so wirklich bewirbt oder so wirklich in den Fokus stellt als seine Tätigkeit.
Wie sehen die Geschäftsmodelle in dem Bereich aus? Gibt es nur das Geschäftsmodell, wir stellen die PV-Anlage aufs Dach, wir montieren das Ganze, wir bringen das ans Netz und wir können auch noch Wärme pumpen und das ist dann die Service-Dienstleistung und auch der Produktverkauf, oder gibt es dann auch andere Geschäftsmodelle, die was man da mit dazu nimmt, oder ist das vielleicht gar nicht das Hauptgeschäftsmodell?
Ja, tatsächlich ist es so, also zum jetzigen Zeitpunkt ist es definitiv das Hauptgeschäftsmodell. Also klar, wir leben davon, diese Anlagen, Wärmepumpen und PV-Anlagen zu installieren und dort sozusagen unsere Marge zu haben und damit unser Geld zu verdienen. Das ist sicher der größte Brocken und kann ich mir auch ehrlicherweise schwer vorstellen sozusagen, dass das irgendwann weniger wird, weil es ist einfach die Realität, dass dieses Gewerk, das ist ein Handwerk. Handwerk hat immer einen recht hohen Personaleinsatz. Du musst sehr viel individuell beim Kunden machen. Das ist nicht so, dass die PV-Anlage schon mit einem Stecker hinten dran ausgeliefert wird und die Wärmepumpe und du musst die einfach nur noch auspacken und einstecken. Ja, das ist leider einfach nicht die Realität, auch wenn ich es mir so wünschen würde. Du hast eben einfach viel Handwerk und viel Handwerk kostet einfach immer Geld und da wird auch immer Geld zu verdienen sein, ja. Was wir aber zum Beispiel schon machen, ist, wir beschäftigen uns sehr intensiv mit diesem Thema Energiegemeinschaften zum Beispiel. Also bieten hier sehr viele Fortbildungen an, arbeiten gemeinsam mit Gemeinden, gründen Energiegemeinschaften, schauen, dass wir Leute in Energiegemeinschaften bekommen, damit diese eben sozusagen von diesem Strom eben teilen können, weil das ja auch die Intelligenz ist, die ja nicht nur aufs eigene Haus begrenzt ist, sondern wenn ich sozusagen Teil einer Energiegemeinschaft bin, dann kann ich diese Intelligenz ja von meiner Haustüre aus weiter ausdehnen in meine Nachbarschaft, ja, und vielleicht meinen Batteriespeicher entladen, wenn ich den Strom nicht brauche, und ihn sozusagen attraktiv an meine Nachbarn zu verkaufen, ja, beide profitieren davon. Und hier zum Beispiel ergibt sich schon ein Geschäftsmodell, weil durch diesen zum Beispiel Energie, dieses Energieteilen zum Beispiel schon auch zum Beispiel Servicegebühren fällig werden. Also du pro Kilowattstunde sozusagen einen Art Recurring Revenue, also andauernden Revenue hast. Oder aber auch natürlich, was immer mehr ein Thema wird, ist dieses Thema Service und Optimierung. Also auch wir bieten heute schon für unsere Kunden an, dass wir sagen, hey, wir bauen nicht die Anlage und dann hörst du nie wieder was von uns, sondern wir überwachen die Anlage konstant. Wir bekommen Meldungen, wenn Fehler passieren, spielen Updates ein und schauen, dass diese eben intelligente Anlage, weil ja da sehr viel Software auch dabei ist, ja, immer wieder auf den neuesten Stand ist. Und da ergeben sich durchaus interessante Geschäftsmodelle. Allerdings muss man ehrlicherweise einfach schauen, ob sich diese Modelle so für sich selber tragen können in Zukunft oder ob die, so wie es jetzt momentan ist, eher sozusagen im niedrigen einstelligen Prozentbereich ein zusätzliches Einkommen für uns als Firma schaffen.
Warum habt ihr für Neum entschieden als Softwareanbieter?
Ganz einfach, weil Neum zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Entscheidung getroffen haben, dass wir in die intelligente Richtung setzen wollen und zu 100% setzen wollen, haben wir uns alle verschiedensten Hersteller angeschaut, haben geschaut, was ist am Markt verfügbar, wer ist wie weit, und da hat Neum zwei Vorteile gehabt. Neum bietet einerseits ja nicht nur die Software, sondern ja eben auch Hardware an, also den Batteriespeicher, den Wechselrichter. Also die bieten sozusagen so ein ganzes Energieuniversum an, was natürlich auch vieles ermöglicht und sehr tiefe Integrationen ermöglicht. Das war ein großer Vorteil, den wir gesehen haben. Dann ist Neum eine österreichische Firma. Das ist natürlich für uns sehr, sehr von Vorteil, weil wir natürlich einen österreichischen Ansprechpartner haben. Wir haben Einfluss auf dieses Unternehmen. Also wir können mitdenken und mitentwickeln. Also wir sind ganz, ganz eng im Austausch. Wir sind mittlerweile der größte Vertriebspartner von Neum in Westösterreich. Ja. Das heißt, wir haben durchaus Einfluss bei Neum, um auch unser Feedback oder das Feedback unserer Kunden einzubringen. Und am Ende des Tages war Neum mit seinem Energiemanagement oder ist Neum mit seinem Energiemanagement einfach am weitesten fortgeschritten.
Denkst du, es ist
technologisch am weitesten fortgeschritten? Das ist eine sehr gute Frage, ob sie das halten können. Ich glaube, die Konkurrenz holt immer mehr auf und Neum ist dann natürlich gefordert, immer wieder neue Innovationen einzubringen und neue Funktionen auch einzubringen.
Welche Funktion würdest du dir wünschen?
Ich würde mir wünschen, wenn ich es mir aussuchen kann, das liegt aber jetzt leider nicht direkt an Neum, dass zum Beispiel bidirektionales Laden endlich sozusagen im Haushalt ankommt. Also bidirektionales Laden heißt, dass du dein E-Auto, deine Autobatterie nutzen kannst wie eine Hausbatterie und auch sozusagen den Strom wieder zurück ins Haus schicken kannst, weil das würde dir natürlich extrem viele Möglichkeiten sozusagen ermöglichen, diese Batterie auf Rädern sozusagen auch zu nutzen in deinem Energiemanagement. Und auch da wird dann eben die Intelligenz wieder viel, viel relevanter, ja, weil ich dann wieder ein riesiges Potenzial mir eröffne, um sozusagen meine Wärmepumpe in genau diese richtigen Zeiten zu legen, wenn ich eben weiß, wie viel Kilowattstunden müssen denn eigentlich im Auto noch verbleiben, damit ich morgen zur Arbeit komme und so weiter und so fort. Ja, also da wird es dann wieder richtig spannend, je mehr Systeme ich sozusagen einbinden kann in das Ganze.
Ich würde jetzt noch ein anderes Themenfeld anschneiden, und zwar die Regulatorik, weil was mich jetzt so interessiert ist, wie ist denn da eigentlich so die Gesetzeslage oder wie, was für Regulatorien gibt es oder wie schwierig ist es dann für euch als Unternehmen auch wirklich aufgrund der Gesetzeslage auch bestehen zu können? Also wie schwierig ist es denn mittlerweile? Und ist es über die Jahre jetzt schwieriger geworden oder vielleicht sogar leichter?
Ich glaube, man muss da unterscheiden zwischen einerseits der Regulatorik, ein Unternehmen zu sein, also der Bürokratie in Österreich ganz im Allgemeinen, hat nichts mit uns als Unternehmen im Spezifischen zu tun, sondern ich glaube, jeder, der das Podcast hört, jeder, der im weitesten Sinne irgendwas mit Unternehmertum zu tun hat, weiß, oder man liest ja auch in den Nachrichten, die Regulatorik ist schon mittlerweile sehr, sehr überbordet. Ja, also ich glaube, das ist ein Thema, was jeder so mitbekommt, ja, Es kommen immer mehr Regeln, immer mehr Gesetze. Der Staat ist dafür bekannt, sich nicht selbst zu verschlanken, sondern das ist eher so ein ja, Geschwür, das immer, also ich will es jetzt nicht zu negativ ausdrücken, es hat durchaus auch seine Vorteile. Aber ich glaube, jetzt so in jedem ist bewusst, dass der Staat immer weiter wächst und wenn ein neues Gesetz kommt oder neue Regeln kommen, werden selten zwei andere deswegen gestrichen, ja. Also ich glaube, es wird einfach immer komplexer. Aber ich meine, man muss auch ehrlicherweise gestehen, die Welt als solches wird komplexer. Ja, sie ist immer globaler geworden. Ja, jetzt ist sie vielleicht mittlerweile, besinnt man sich dann vielleicht doch wieder zurück zu seinen, zu dem, ja, Welthandel und so weiter, ist ja jetzt immer doch ein bisschen zurückgegangen auch. Aber an sich sind wir sehr vernetzt. Ja, jetzt kommt KI und Co. sozusagen, bringt wieder ganz neue Regulatoren und Hürden in das Ganze rein. Thema Umwelt, klar, wenn man jetzt so in die Zeitung liest, dann denkt man, okay, Trump und Co., die haben das Thema Umwelt abgehackt, ja, aber die Realität ist, wir müssen was tun, ja. Klimawandel ist ein Thema, was uns alle angeht. Wir sehen es ja jeden Tag, ja, und nicht nur, weil es wärmer wird, sondern weil es Länder geben wird und Regionen geben wird, wo man nicht mehr leben kann. Und diese Menschen werden dann weiterziehen sozusagen. Und es wird eine Völkerwanderung in dem Sinne kommen, ja, und damit wird natürlich jeder und jede von dem Ganzen betroffen sein, ja, ob man will oder nicht. Und das sind alles Themen, mit denen sich natürlich die Politik beschäftigt und natürlich viele Regeln und Regulatoriken daraus erwachsen, ja. Also das ist mal so die eine Seite, wo ich einfach denke, da sitzen wir Unternehmer alle im gleichen Boot. Wir würden uns alle mehr wünschen, uns weniger mit Bürokratie jeden Tag beschäftigen zu müssen, ja. Das ist immer so die eine Seite. Auf der anderen Seite jetzt mal ganz spezifisch für uns als Green-Tech-Unternehmen. Wir profitieren durchaus auch von Regulatorik. Also die Regulatorik ist da in diesen Bereichen eher etwas wieder zurückgenommen und weicher geworden. Es gab schon, sage ich mal, strengere Regeln, wenn es darum ginge, dass du eine Verpflichtung hattest, PV-Anlagen zu bauen. Ist zum Beispiel im Neubau so, dass du verpflichtet wirst. Ist zum Beispiel, wenn du in der Wohnhaussanierung bist und gewisse Standards erreichen willst, kannst du das de facto nur mehr erreichen, wenn du eine PV-Anlage machst, ja. Aber auf der anderen Seite ist es so, es ist in Deutschland schon seit jeher diskutiert worden, auch oder generell in Europa diskutiert worden, wann gibt es denn eigentlich das Aus für Öl- und Gasheizungen, ja. Und dieses Aus, das kommt und kommt einfach nicht. Das heißt, die Leute sagen, hey, wenn der Staat schon nicht meint, er muss das irgendwie verbieten, jetzt sind wir wieder dabei, die Leute brauchen diesen Anreiz von außen, ja, dann passiert natürlich nichts. Das heißt, wir hier sind natürlich auf einem Punkt, wo wir sagen, eigentlich brauchen wir keine Gesetze und Regeln, die sozusagen Leuten vorschreiben, das zu machen, weil es wirtschaftlich die sinnvollste Entscheidung ist, das zu machen. Gleichzeitig, wenn wir diese gesteckten Klimaziele, die wir haben, erreichen wollen, dann müssen wir viel, viel schneller sein und dann braucht es entweder Anreize, sprich Thema Förderungen, oder aber Gesetze und Regelungen, die einfach sagen, du musst das jetzt machen, ja, es gibt ja genügend Übergangsfristen und Co., aber du musst das jetzt machen, weil das hilft auch den Leuten zu verstehen, so okay, wenn die Politik jetzt sagt, du musst das machen, dann habe ich zwar jetzt noch lange genug Zeit, das dann auch freiwillig unter Anführungszeichen zu machen, weil es ja vielleicht eh ansteht, ja, weil die Heizung kaputt ist, aber ich verstehe, dass die Politik mir das Signal gibt, dass das jetzt die richtige Entscheidung ist. Und das ist das, was die Leute, glaube ich, brauchen.
Warum trifft niemand die Entscheidung?
Ich glaube, es treffen sehr viele Leute die Entscheidung, aber es treffen zu wenige. In Summe die Entscheidung, um diese Ziele zu erreichen. Also wir haben jeden Tag die Diskussion, gerade wenn wir von der Heizung sprechen, dass jemand sagt, du, meine Ölheizung, die ist noch super, die hebt sicher noch 2-3 Jahre. Ja, das wird so sein und ja, ich bin auch nicht der Meinung, du sollst etwas, was du jetzt vor 2 Jahren neu eingebaut hast, gleich über den Haufen schmeißen. Ja, aber auf der anderen Seite eine Ölheizung, die 30 Jahre ist, die hat ihr Soll erfüllt, die hat einen guten Job gemacht und jetzt noch 2, 3, 4 Jahre weiter Öl zu verbrennen, ja, das mag zwar aus Sicht des Kunden irgendwie unter Anführungszeichen sinnvoll erscheinen, weil er sagt, ja, okay, ich schiebe diese Investitionsentscheidung raus. Aber wenn ich mir dann überlege, irgendwann im Winter geht die Ölheizung dann doch kaputt, ja, dann viel Spaß, da den passenden Installateur zu finden und dann noch Angebote zu vergleichen, weil dann wird's richtig teuer. Und ich glaube, da sind die Leute einfach oftmals zu kurzsichtig, um sich eben für solche Dinge zu entscheiden, weil ich will doch lieber heute schon meine 90% jetzt, um wieder zum Beispiel zurückzukommen, sparen und nicht morgen oder übermorgen.
Wir nähern uns dem Ende da, was mich jetzt eigentlich noch so grundsätzlich als von dir interessieren würde, weil du bist Podcast-Gast Nummer 1. Das muss ich immer wieder erwähnen. Ja, also du bist wirklich die Nummer 1, der erste Gast. Und wir haben ja, ich glaube, die 5. Folge ist es mittlerweile. Und da ist ja alles Mögliche geschehen. Also am Anfang war es ja Druckkostenoptimierung. Da warst du ja dann bei Smartways, dann beziehungsweise dann kam ja FBA Hero, da wurde dann Helodex daraus, Umsatzsteuervoranmeldungen für Online-Händler. Dann kam die Corona-Pandemie, das war dann die Folge 30. Da warst du dann auch sehr aktiv. Dann haben wir mal Folge 68, glaube ich, haben wir gesprochen. Das war dann mit den Immobilien und da gab es Mission Solar noch nicht. Und dann, ich glaube, 192 war es die letzte Folge, also vor gut zweieinhalb Jahren. Da kam dann Mission Solar dazu und die Immobilien gab es immer noch. Aber wenn man jetzt so deinen Background sieht, du bist ja kein Greentech-Unternehmer im klassischen Sinne. Also du hast ja von Druckkostenoptimierung bis hin zu Umsatzsteuervoranmeldungen für Online-Händler, hast du ja alles gemacht. Wie schwer war es eigentlich für dich, in den Bereich reinzukommen oder wie geht's dir jetzt eigentlich in der Rolle? Weil du bist ja ein Tausendsasser. Das muss man ja auch ganz klar
sagen. So wie du das beschreibst, klingt so, als wäre ich 100 Jahre alt. Ja.
Also ich glaube, es gibt ja auch noch viele. Ja.
Ja, und als hätte ich gar kein Privatleben. Ja, also Spoiler vorweg, ich habe noch ein Privatleben. Und oftmals sind die Entscheidungen, andere Dinge zu machen, die sind natürlich nicht immer nur von mir gekommen, sondern haben sich manchmal ergeben. Ja. Also gerade das Thema Immobilien. Ist jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, hey, das wollen wir nicht mehr machen, aber irgendwie gleichzeitig war es so einfach, dass der Markt dann halt sich so negativ entwickelt hat, dass halt einfach mal eine Zeit lang das Ganze nicht funktioniert hat. Und da muss man dann, glaube ich, einfach, ja, flexibel sein. Also ich glaube, das ist so eine meiner Stärken, dass ich sehr flexibel bin. Und um auf deine Frage zurückzukommen, so ja, ich bin kein Greentech-Unternehmer. Ich war auch kein Steuerberater oder Umsatzsteuerexperte oder Immobilienfachmann oder Druckkostenoptimierer, was auch immer. Ja, aber was ich grundsätzlich bin, ich bin eben flexibel, ich bin lernbereit. Und ich glaube, das ist für jeden da draußen, ich glaube, du predigst das ja auch immer in deinen Podcast. Ja, man muss lernen, man muss sich weiterentwickeln. Also du bist ja selber das beste Beispiel dafür sozusagen. Man darf nicht stehen bleiben. Und was, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig ist, ich finde es mittlerweile, oder ich habe, glaube ich, mittlerweile verstanden, dass es ein Riesenvorteil ist, eigentlich sich in einer Branche nicht auszukennen. Ist jetzt in meinem Fall super leicht, weil ich mich eigentlich nirgends auskenne sozusagen. Ja, also überall, wo ich reingehe, bin ich automatisch sozusagen ein Greenhorn und habe keine Ahnung. Aber ich sehe das als Chance, ich sehe das als Riesenvorteil, weil du kannst dann da reinkommen und du kannst dumme Fragen stellen. Ja, du bist naiv, weil du stellst dann Fragen, wo es dann heißt so, ja, warum macht ihr das und das so? Warum wird die PV-Anlage so und so montiert? Puh, ja, weil das habe ich so gelernt, das macht man immer so. Ja, okay, hast du gelernt, war vielleicht vor ein paar Jahren auch der richtige Weg, aber vielleicht gibt es mittlerweile Optimierungspotenziale und vielleicht gibt es mittlerweile Dinge, die man besser machen kann, weil die Welt ist nicht stehen geblieben. Und diese Fragen erstmal auf diese Idee zu kommen, ich merke es jetzt immer mehr, ich bin jetzt 3 Jahre in diesem Geschäft tätig, ja. Auch ich habe mich letztens dabei ertappt, wo ein neuer Mitarbeiter uns gefragt hat, hey, du, warum wird, in dem Fall war es jetzt so eine Frage, so ja, warum wird eine Kaltwasserleitung gedämmt? Dann habe ich mir kurz überlegt und gesagt, puh, ja, weil wir das einfach immer so machen. Das ist aber Blödsinn, dass ich das so beantworte, ja. Also ich habe mir dann selber ertappt, hey, jetzt bin ich auch schon betriebsblind geworden, ja. Und da muss man einfach mal diesen Blick von außen haben und bekommen. Und also für jeden, der da sich denkt, hey, ich möchte mir irgendwo selbstständig machen oder ich möchte irgendwo in einem Bereich starten, aber hat irgendwie die Sorge oder die Angst, sich nicht auszukennen. ja, man muss sich und soll sich intensiv mit dieser Branche, mit seiner Zielgruppe, mit dem Produkt beschäftigen. Das mache ich jeden Tag, ja. Aber das ist eine Riesenchance und die sollte man auch nutzen.
Ich glaube, die passendste Anekdote ist ja dafür, ihr habt ja die ersten PV-Anlagen bei Bekannten montiert und da hat ihr irgendjemanden in einer Facebook-Gruppe gefunden, oder? Also kann ich mich da noch recht erinnern? Also ihr habt ja in Facebook-Gruppen irgendwie geschaut, wen gibt's da? Und da gab es dann einen, der kannte sich aus und der hat dann das montiert und ihr seid einfach ja ohne Tat nebenbei gestanden und habt da mal geschaut, wie funktioniert das Ganze, oder? Also erinnere ich mich.
Ja, genau. Also du erinnerst dich absolut richtig. Facebook-Gruppen kommen bei mir immer wieder mal vor. Ja, das ist eine Quelle für Fachleute verschiedensten Arten, so wie die Foren früher. Und absolut richtig. Da gab es jemanden in Deutschland, der 20 Jahre lang PV-Anlagen-Bauerfahrung hatte. Also so ein wirklicher gestandener, erfahrener Handwerker. Und wir als junge Leute, die sagen, jetzt wollen wir PV-Anlagen bauen, haben dann einfach gesagt, okay, möchtest nicht mal nach Österreich kommen? Wir zahlen dir das Hotel und natürlich die ganze Arbeit. Wir haben da einen Kunden, eben Bekanntschaft, Nachbarschaft sozusagen. Da wollen wir eine PV-Anlage bauen. Und wenn ich da zurückdenke, das war der Horror für uns. Ja, wir haben keinen Plan gehabt. Also wirklich, ich war froh drum, dass der die Schrauben und das ganze Kleinzeug mitgenommen hat, weil ich glaube, sonst würden wir heute noch auf dieser Baustelle stehen. Und wenn man da dann diese Entwicklung anschaut, heute denke ich mir, ja, PV-Anlagen bauen, okay, ist immer noch eine harte körperliche Arbeit. Aber ich weiß mittlerweile das Ganze aus dem FF und ja, das ist Standard. Also auch wie man sich da weiterentwickelt in 3 Jahren, ist eigentlich ganz extrem.
Ja. Welche Unternehmung würdest du noch gerne starten?
Viele. Viele, viele, viele. Weil es macht ja Spaß, Unternehmer zu sein, ja. Also ich bin mir fast sicher, ich würde gerne mal, jetzt wenn du mich so ganz spontan fragst, irgendwann einmal was im Gesundheitsbereich machen. Also sowas wie Richtung Altenpflege, Seniorenheim, so in diese Richtung, ja. Weil, ich meine, großer Megatrend ganz allgemein, wir alle werden älter, ja. Wir sind eine Generation, die mit dem Smartphone aufgewachsen ist. Das heißt, ich hoffe, dass wir im Alter vielleicht anders als unsere Großeltern doch noch wissen, wie man ein Handy bedient oder mit einem KI-Assistenten etwas macht. Das heißt, ich glaube, da ergeben sich ganz, ganz viele Chancen und Möglichkeiten sozusagen. Und gleichzeitig Thema Personalmangel in der Pflege, ein riesen, riesen Thema. Ja, da kommt keiner von uns drum rum. Ja, auch wenn es uns jetzt in unserem Alter noch nicht betrifft, aber ich glaube, jeder, der so in unserem Alter ist, also so eben Anfang, Mitte 30, wird wissen, okay, es gibt Eltern oder Großeltern, die so in diesem Alter sind oder langsam in diese Richtung kommen, ja, und da sehe ich jeher die gleichen Probleme und jeder hat die gleichen Probleme und ich glaube, das ist zum Beispiel so ein Bereich, wo ich mir denke, so ja, habe ich wiederum keine Ahnung davon. Aber irgendwie denke ich, das ist ein Problem und Probleme sind doch dafür da, um gelöst zu werden.
3 Fragen habe ich noch an dich, Christoph. Wo denkst du, kennst du dich am besten aus?
Beim Radfahren.
Okay. Okay.
Ja, du. Deine Frage, meine Antwort.
Okay, okay. Um wie viel mehr weißt du beim Radfahren wie über PV-Anlagen? Das ist jetzt die Frage.
Das ist eine gute Frage. Ja, jetzt habe ich die erwischt, gell? Von da, naja, keine Ahnung. Radfahren ist ein Hobby von mir. Ich bin Radsport begeistert und kenne mich einfach im Radzirkus aus, weil es mir Spaß macht. Aber ich würde auch sagen, also keine Sorge, ich kenne mich auch bei PV-Anlagen recht gut aus. Ja. Aber ja, Radfahren.
Die 2. Frage. Vielleicht hören wir uns in 1-2 Jahren wieder. Wo steht Mission Solar dann? Also wo geht die Reise hin? Also was erwartest du dir in den nächsten 1-2 Jahren?
Also ich hoffe, und ich hoffe, wir machen dieses Versprechen auch wahr, dass wir in 2 Jahren nicht nur Marktführer in Tirol sind für eben diese ganzen intelligenten Energielösungen, sondern auch vielleicht in andere Bundesländer, also innerhalb Österreichs expandiert sein und uns ja mehrere Standorte aufgebaut haben, an denen wir tätig sind. Das wäre so mein Wunsch, meine Hoffnung.
Das war die 5. Folge. Du kennst wahrscheinlich die letzte Frage. Mittlerweile müsstest du sie kennen. Was möchtest du noch sagen, Christoph?
Danke erneut für die Einladung. Ich hoffe, der ein oder andere, der jetzt so die verschiedensten Folgen mitverfolgt hat, sieht so ein bisschen, was da passiert, weil ich finde es unglaublich toll und mache das total gerne, so auch so diese Eindrücke vom Unternehmertum zu teilen. Wer da mehr wissen will, bitte mich jederzeit kontaktieren. Ich bin da sehr transparent und sehr offen. Ja, es gibt nicht immer nur alles ist positiv. Es gibt auch viele negative Seiten, muss man auch immer dazu sagen. Ja, also es gibt immer Ups and Downs sozusagen im Unternehmertum. Und es freut mich einfach da, ja, einfach ein bisschen so meine Insights zu teilen und mitzugeben.
Danke. Mich hat's wieder sehr gefreut. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für den Inhalt und bis demnächst wieder.